Wir müssen diesen politischen Layer zumindest einmal kurz ansprechen, weil alle immer darüber sprechen, Zukunftsperspektiven, nicht ob das Auto morgen weggerostet ist, sondern ob ich das Auto morgen noch fahren darf.
Wenn du aus irgendeinem Grund ideologisch davon überzeugt bist, dass du das alles weghaben willst, dann fängst du natürlich an, solche Geschichten zu erzählen, dass die Kids keinen Bock mehr auf Autos haben. Erzählst denen dann irgendwas von CO2-Bilanzen und sauberen Autos und schon bist du da, dass die sich dann diese Fragen stellen.
Youngtimer werden aktuell mehr gekauft denn je. Die Bestandszahlen haben sich mehr oder weniger verdoppelt.
Wenn diese Zahl valide, stabil ist, dann ist für mich jetzt schon klar, da stinkt was.
Die Marshalls Autopodcast mit Karl Lehmann und Julian Hüller.
Karl, dann sind wir hiermit in der nächsten Folge unseres Podcasts angekommen, die hoffentlich nicht ganz so schwer wird wie die letzten Folgen, aber ich glaube, sie hatten Potenzial, viele abzuholen auf eine positive Art und Weise. Deshalb gucken wir mal, obwohl die Kernfrage erstmal schon eine harte ist, und zwar: Killt die Gen Z die Autokultur? Also, haben junge Leute so wenig Interesse am Thema Auto, dass das Thema Auto immer unbedeutender wird? Das wollen wir heute klären. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das schwebt ja irgendwie immer so im Raum. Man hört das an super vielen Ecken und Enden. Junge Leute hätten gar kein Interesse mehr am Thema Auto. Siehst du das so? Hast du ein Gefühl, dass das so sein könnte? Gibt es da für dich einen Hintergrund? Wie siehst du das?
Genauso habe ich das auch wahrgenommen, Julian. Und jetzt frage ich dich aber, was löst denn das in dir aus, wenn du das hörst oder wenn du das gehört hast seit Jahren?
Für mich ist das immer erstmal ein Bild der jungen Leute, was sich da für mich zeichnet. Ne? Also ich denke dann, das, was ich empfinde und das ich fühle, kann nicht mehr übereingehen mit einer jungen Generation, was ja auch eine Hürde und eine Wand zu einer jungen Generation irgendwie aufmachen würde. Also ich hätte dann das Gefühl, okay, meine Leidenschaft fürs Thema Auto wäre nichts mehr, was ich mit jungen Leuten besprechen kann. Und ich müsste dann jetzt mit denen sozusagen über ihr Handy und über irgendwelche geilen Online-Games sprechen, weil wir keinen Konsens mehr hätten, was ja irgendwie kein gutes Verhältnis zu einer jüngeren Generation aufbauen würde. Das wäre das Erste, was mir da in den Sinn kommen würde.
Ich finde die Vorstellung, die da skizziert wird, auch total schlimm, ehrlich gesagt, weil ich das Thema Auto auf so vielen Ebenen einfach so richtig schön und auch wichtig finde. Also ich finde es halt einfach gut, dass wir als Kids, Mann, wir haben viel Scheiße gebaut, aber weißt du, wir haben nicht die Scheiße gebaut, die Kids teilweise heute bauen. So, weil wir in der Garage gehangen haben. Und ich wünsche mir eigentlich für alle Generationen, dass die das auch, da soll nicht jeder ein Autonerd sein. Aber da steckt so viel Gutes drin, ne, im Thema Auto, dass das, wenn das wegkommt, das ist ein richtig krasser Verlust. Und das ist also nicht nur so ein ideeller Verlust, den, wo ich wirklich sage, das will ich einfach nicht. Ich will nicht, dass die, das wäre so, wie wenn, plötzlich das heißen würde, nee, die Kids, die haben keinen Bock mehr auf im Sommer zum See fahren und dort baden zu gehen. Und da, weiß ich nicht, zu grillen und Bier zu trinken, wollen die nicht mehr, dann denke ich so, das ist ein Verlust. Wenn das nicht mehr stattfindet, wird das ein Verlust sein. Und so sehe ich das mit dem Auto. Deswegen finde ich dieses Szenario total, eigentlich ein Schreckensszenario. Deswegen reibt mich das auch total auf. Und daraus gibt noch eine zweite Konsequenz, die ich extrem schlimm finde. Weil wenn es kein Interesse mehr gibt daran, dann verschwindet ja auch der Markt. Das heißt, es verschwinden Autos. Also sind ja nicht nur das Interesse daran, sondern die materiellen Werte verschwinden. Und wenn die materiellen Werte verschwinden, dann verschwinden Handwerk, also Werkstätten, Teile werden dann nicht mehr angefertigt. Das heißt, für die Leute, die dann übrig bleiben, wird das ein ultra teures Hobby, weil der Markt einfach nicht mehr da ist. Wenn du eine Bremsscheibe brauchst für den alten Mercedes und da gibt es bloß noch 5 Stück weltweit, dann wird das auch teuer. Also alles, was darin steckt, in diesem Szenario, finde ich absolut untergangsmäßig. Und da, denke ich, ist es wirklich, wirklich wichtig, mal tiefer zu bohren.
Und genau das werden wir gleich klären. Hier ein ganz kleiner Einschub, und zwar haben wir einen Partner bei unserem Podcast. Und bevor jetzt alle die Krise kriegen, dass hier irgendein Energydrink um die Ecke kommt oder irgendein Proteinriegel beworben wird, darum geht es uns nicht. Und ich glaube, wer uns ein bisschen kennt, weiß, dass wir da auch anders ticken. Der Partner bei unserem Podcast ist die DSR 24. Das ist die deutsche Schadensregulierung. Wer jetzt sagt, keine Ahnung, was das ist. Die deutsche Schadensregulierung hilft dir bei einem unverschuldeten Unfall. Das heißt, das ist etwas, was uns allen jederzeit mit dem Auto passieren kann und uns als Autofahrern und Autoliebhabern, ja, das ist, was wir vermeiden wollen. Aber wenn es dann soweit ist, dann wollen wir dann natürlich gute Hilfe haben. An dem Punkt kommt die DSR ins Spiel, die deutsche Schadensregulierung, und stellt dir Anwälte, Gutachter und geht mit dir diesen gesamten Weg in der Abwicklung deines Falls mit, um für dich alles da rauszuholen. Und der eklatante Punkt daran ist, das ist für dich kostenfrei. Was jetzt erstmal klingt wie, okay, ich klicke hier auf irgendwas drauf und habe aber 27 Sofas parallel gekauft, ist es nicht. Und du hast damit ja auch eine persönliche Erfahrung gemacht. So halb zumindest.
Total. Also das ist wirklich, also DSR 24, Deutsche Schadensregulierung, um das nochmal klar zu sagen, die sind genau die richtige Unterstützung für unseren Podcast, weil ich das auch als Journalist tatsächlich begleitet habe, einen Fall, wo jemand unverschuldet einen Unfall hatte. Und ich wollte wissen, wie funktioniert das mit der DSR? Halten die tatsächlich ihre Versprechen? Das lief dann bei Vox. In dem Zeitraum hatte ich selber einen Unfall, vergleichbar unverschuldet. Und hätte eigentlich diesen Service sehr gerne in Anspruch genommen, konnte das aber nicht machen, weil du musst ja journalistisch neutral sein. Kann ja nicht sein, dass im Fernsehen ein toller Beitrag über die DSR 24 läuft und dann kommt heraus, ach, der Autor oder der Macher, der ist befangen, weil der ist Klient bei denen. Deswegen habe ich das nicht über die DSR abgewickelt. Lange Rede, kurzer Sinn, da können wir vielleicht zu einem anderen Punkt mal drauf kommen. Ich bin auf circa 30% des Schadens hängen geblieben, weil die gegnerische Versicherung mir eine Teilschuld gegeben hat. Das ist ein ganz normaler Prozess bei solchen Unfällen. Das ist absolutes Schema F der Versicherung. Und die DSR 24 geht dann einfach diesen Schritt weiter, den vielleicht normale Verkehrsanwälte nicht machen. Die holen wirklich den Rest raus. Die holen wirklich das raus, was dir zusteht. Kostenlos, kein Abo. Du gehst, wenn du einen Unfall hast, einfach direkt auf www.dsr24.de und die lösen das Problem. Und ich habe das gesehen, dass das funktioniert. Und deswegen freuen wir uns auch, dass die uns hier unterstützen.
Genau so ist es. Also guckt da gerne rein, wenn ihr so einen Fall habt. Es ist auf jeden Fall sehr entlastend für einen selber, weil sowas, so ein Versicherungsfall, kennen wir alle, strengt halt unfassbar an. Kommen wir zurück zu unserer Frage. Killt die Gen Z die Autokultur? Und du hast gerade schon so ein bisschen dieses Paradoxon aufgemacht. In unserer Bubble haben wir eigentlich ein anderes Gefühl als das, was da erzählt wird. Lass uns es mal so Layer für Layer versuchen, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also, wir haben diesen Mythos Desinteresse und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man den bemessen? Das ist ja erstmal irgendwie ein Gefühl, dann gab es mal hier eine Studie und mal das. Worauf berufen sich auch diese Studien? Die gucken sich unter anderem die Führerscheinquote an. Also, machen junge Leute weiterhin, ich sag jetzt mal mit 18 oder teilweise schon mit 17 oder vielleicht sogar 16, den Führerschein auch in der gleichen Menge und Häufigkeit, in der gleichen Anzahl, wie das vielleicht früher der Fall war. Und wenn man da jetzt irgendwie einen Knick drin sehen würde und sehen würde, okay, viel weniger Leute machen den Führerschein, würde man daraus die Konklusion ziehen, okay, die hätten weniger Interesse am Thema Auto. Was ich schon eine schwierige Konklusion finde, bin ich ganz ehrlich. Aber wir fangen mit dem Layer vielleicht einmal an. Ja, die Führerscheinquote ist in den letzten Jahren leicht gesunken, aber wirklich nur leicht. Auf der anderen Seite aber, die Quote der Theorieprüfungen ist mehr oder weniger auf einem Rekordniveau, was ja auch schon wieder in sich irgendwie ein Paradoxon ist. Deshalb an der Stelle würde ich jetzt sagen, da kannst du noch kein Desinteresse rausziehen, vor allem wenn wir alle wissen, dass der Führerschein sackteuer geworden ist. Also der kostet easy 1.000 Euro mehr als noch vor 5 oder 10 Jahren. Und das auch inflationsbereinigt, wo du sagst, ja okay, ich kann mir jetzt nicht für 3.500 einfach mal einen Führerschein rauslassen. Das ist ja heute schon ein Invest, mehr oder weniger.
Also ich sag mal so, bevor wir diese Führerscheinsache überpenetrieren, weil wir wollen heute auch noch über sehr interessante Autos sprechen, muss man aber da ja schon einmal einen Strich drunter ziehen, wenn du sagst, die Prüfungsquote in der Theorie ist stabil seit Jahren, aber der finale Abschluss ist nicht da. Dann kann das natürlich mehrere Gründe haben, ne? Also vielleicht bist du zu blöd und schaffst die Theorie nicht oder dir geht das Geld aus oder was auch immer. Aber ich glaube, dass es immer einen Versatz zwischen Theorie und Praxis gibt, ist, glaube ich, klar. Und der wird jetzt größer, weil wahrscheinlich auch irgendwann dir die Kohle ausgeht. Das ist jetzt eine Theorie. Das kann auch andere Gründe haben. Aber Fakt ist ja schon mal da, ist meine Wahrnehmung, dass wenn die theoretische Prüfung gleich stark ist in den Zahlen wie in den vergangenen Jahren, dann ist für mich jetzt schon klar, da stinkt was. Wenn mir jetzt jemand erzählen will, die Jugend, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen, die Jugend hat keinen Bock mehr auf Autos, wenn diese Zahl valide, stabil ist, dann ist das eine konstruierte Ableitung, zu sagen, nee, die haben das nicht, weil die praktische Prüfung halt nicht. Lass uns das mal im Hinterkopf behalten, als wir packen das mal auf die Seite und gucken mal, ob sich der Verdacht erhärtet.
Ich würde da noch eine kleine Sache kurz nur mit ranschieben. Natürlich gibt es auch da mal wieder einen ganz großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ist ja auch verständlich, wer in einer Stadt wie Berlin, wie Köln oder Hamburg oder was weiß ich wohnt, mittendrin, der hat ÖPNV direkt vor der Tür, der hat die Möglichkeiten von Carsharing, der hat die Möglichkeit, mit dem Fahrrad überall hinzufahren. Es ist klar, dass da eher ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist in der Führerscheinquote als in der Mitte von Brandenburg, irgendwo in der Eifel oder was weiß ich, im Harz, weil die Leute da einfach nicht von zu Hause anders wegkommen. Ich kenne das aus meiner Jugend, ich bin in einem ganz kleinen Dorf groß geworden. Aus dem Dorf kamst du ins nächste Dorf noch mit dem Fahrrad, wolltest du in die Stadt, keine Chance. Keine Chance, das einfach ad hoc zu machen. Es sei denn, du stellst dich anderthalb Stunden an die Bushaltestelle, bis dann mal einer kommt. Deshalb ist das ein ganz klarer Punkt und dass das auch immer noch so bleiben wird, ist auch klar. Aber ich bin da ganz auf deiner Seite. Daraus jetzt zu schließen, nur weil die in der Stadt vielleicht ein bisschen mehr zurückgegangen ist, die Führerscheinquote, dass ein Desinteresse am Thema Auto da ist, ist Quatsch. Ist einfach nur ein Angebot auf der anderen Seite entstanden, was immer besser und immer konsequenter wird, dass man das dann einfach nutzen kann.
Genau. Packen wir die Führerscheinstatistik mal beiseite. Die ist also schon mal nicht haltbar und widerspricht auch so ein bisschen dieser Erzählung. Und du hast dir mal aber den Youngtimer-Markt mal angeguckt. Der müsste ja ein sehr guter Indikator dafür sein, ob alte Autos gefragt sind oder nicht.
Korrekt. Und da müsste ja eigentlich ein ganz klarer Rückgang zu verzeichnen sein. Ist es aber nicht. Also, Youngtimer werden aktuell mehr gekauft denn je. Die Bestandszahlen haben sich mehr oder weniger verdoppelt. Das heißt, das Interesse nach Youngtimern ist enorm.
Gab es da konkrete Modelle, wo du gesagt hast, die sind besonders gefragt? Ich meine, die Statistiken sind ja öffentlich einsehbar.
Also definitiv Modelle, die eine Besonderheit haben. Aber wenn du jetzt einen E36 nimmst oder einen Golf 3 oder so, dann sind es da drin eben nicht die Brot- und Butter-Autos, sondern ist beim Golf eher ein VR6. Es ist beim BMW auch immer eher ein Sechszylinder. Gerade die Coupés E36, 328i und so weiter, dann auch noch handgeschaltet. Dann kommst du schon in diese Region zu sagen, okay, da merkst du die Zuspitzung. Es gibt ja von diesen Autos generell eigentlich extrem viele, es wurden extrem viele gebaut, aber du merkst beim Interesse die Zuspitzung auf ganz spezifische Fahrzeuge, die was Spezifisches bieten, was heute so nicht mehr so normal ist, eben Handschaltung, Sechszylinder und so weiter und so fort. Das ist schon das, wo man in den Statistiken sieht, dass da das Interesse hin tendiert.
Wie lässt sich denn das darstellen mit dem Interesse? Also weil die Preise steigen oder wie kann man sich das vorstellen?
Bei den spezifischen Autos steigen die Preise. Also wenn du jetzt nach einem, ich habe einen 323 Ti suchst, aber wenn du auch nach einem 328i suchst als Coupé, wenn du aber auch allgemein nach Coupés suchst, auch im 124er Segment, tatsächlich da aber auch die Cabrios, die Preise steigen. Die sind einfach deutlich teurer. Das heißt jetzt nicht, dass du keinen E36 mehr findest, der deutlich günstiger ist, aber dann kommst du auf eine Zustandsfrage als nächstes natürlich, ne? Weil diese Autos aus den Zeiten, da nagt der Zahn der Zeit leider dran.
Genau, da nagt der Zahn der Zeit dran. Das ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir gleich dazu. Aber der Punkt ist eigentlich der, wir so, unsere Generation, wir wollten damals eben so, ich sag's mal, so 70er Jahre Autos und dann auch frühe 80er, also Golf 1 GTI ist natürlich mega geil gewesen oder weiß ich nicht, auch so Opel Manta und dann aber eben Golf 2 GTI, so diese Autos. Na, alles, was danach kam, war ein bisschen uninteressant, weil es für uns zu modern war. Die wären heute natürlich interessant, aber das ist genau jetzt die Generation Autos, die so Gen Z als erste Autos jetzt kaufen will, was danach kam, also Golf 3, E36 und so weiter und so fort. Und das Interessante dabei ist, dass die Studien auch sagen, nee, Moment mal, das sind nicht nur so Leute wie wir, so Anfang 40, die jetzt diese Autos cool finden, sondern tatsächlich die Fahranfänger wollen diese Autos kaufen, weil sie natürlich auch viel günstiger sind als, ich sag mal, ein relativ modernes Auto. So, ne? Und interessant ist eben dabei, dass natürlich dadurch entsprechend die besonderen Autos, Sechszylinder, Handschalter, ins Visier geraten und
Da haben wir ja vor ein paar Monaten mal ein interessantes Experiment gestartet. Deswegen machen wir mal kurz jetzt einen Exkurs. Wir haben uns nämlich genau diese Gen Z Autos gekauft, die so gefragt sind, weil wir nämlich auch der Meinung sind, Achtung, die sind jetzt ganz groß im Kommen. Aber gerade so Fahranfänger sind natürlich preissensibel. Ne? Die haben so ein gewisses Budget von statistisch betrachtet ungefähr 15.000 Euro. Und wir wollten mal exemplarisch ausprobieren, ein Experiment machen an uns selbst und gucken, was kostet denn so ein Gen Z Auto, so ein Future Classic tatsächlich? Was muss man noch reinstecken? Und bevor wir quasi also unsere große Kernfrage hier weiter diskutieren, machen wir mal kurz einen Deep Dive in diese Gen Z Autos, die wir uns da besorgt haben. Sehr interessant, weil wie gesagt, hier geht es auch ums Geld.
Wir reden hier über einen BMW E36 323 Ti, also der kurze Heck kompakt. Der
kompakt.
Genau, und ich habe mir...
Genau, ja, W202, C280, Handschalter, Sport.
Das ist also sozusagen die perfekten Gen Z Autos und wollten eigentlich mal herausfinden, ist das kostentechnisch wirklich machbar, weil es gibt ein Kostenlimit für eben erste Autos bei Fahranfängern. Das liegt so ungefähr bei 16.000 Euro. Statistisch gesehen. Ne? Und wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, herauszufinden, kann man wirklich solche Autos innerhalb dieses Budgetrahmens kaufen? Wir haben da sogar ein bisschen weniger angesetzt, 10.000 Euro oder nicht?
Und ich kann ja mal sagen, bei mir waren es 4.900 Euro Kaufpreis erstmal und bei dir waren es, weiß ich gar nicht mehr genau.
Ich sag mal 5,5, glaube ich, waren es. 5.500 Euro.
Also grundsätzlich kaufen diese Autos für diesen Preis machbar. Beide ein Sechszylinder, meiner 170 PS, deiner 193, beide Hinterradantrieb. Das heißt, beide Handschaltung, so richtig analoge, nostalgische Autos, die, wo man sagen würde, das ist das Gefühl, was ich haben will. Am besten noch Kassettendeck und 37 Plastikknöpfe überall. Starte mal so ein bisschen rein zu erklären, du hast dieses Auto gekauft und war das einfach ein Glücksgriff und du hast gesagt, alles klar, ja, nee, 5.000 Euro bezahlt und den fahre ich jetzt die nächsten 15 Jahre oder wie sieht das dann in der Realität wirklich aus?
Nee, ganz so ist es nicht. Also das muss man schon mal sagen, also diese Frage, die hier im Raum steht, also wie ist denn eigentlich der Wunsch nach einem Youngtimer für junge Menschen auch wirklich abbildbar? Vor allem wegen der Kohle. Das ist ja genau die Kernfrage, die da mitschwingt und das ist nicht so einfach alles. Also es ist vollkommen klar, dass wenn wir auf die Statistiken gucken, dass in der Realität und in der breiten Masse die Kids, ich nenne sie mal so, sich einen Golf 3, einen 6er holen mit 75 PS. Da haben sie grundsätzlich das Gefühl, ein analoges Auto zu fahren, haben aber natürlich unter, ich sag mal, Car-Nerd-Wertekosmos nicht diese Eckpunkte, die du gerne hättest. 16V, über 100 PS, Sportfahrwerk. Die entsprechenden Sitze. Also alle diese kleinen Sachen, die dann, ich sag mal, so ein Auto speziell machen, die hast du dann da nicht. Die hast du denn bei den Modellen, die wir jetzt gekauft haben. Da greifst du also dann eben nicht mit 3.000 Euro ins Regal, sondern in dem Fall mit, ne, um die 5.000 Euro. Du kannst diese Autos natürlich auch für 10.000 Euro erstmal kaufen. Da weißt du aber auch nicht, wie ist denn die Substanz, sondern du kannst nur davon ausgehen, dass irgendwie der Delta zwischen 5.000 und 10.000 Euro dem entspricht, dass du das nicht noch reinstecken musst. Kann aber auch schief gehen. Musst du dir also genau angucken. Und man muss auch sagen, die Auswahl an so richtig guten Autos, die gibt's kaum. Die gibt's kaum. C-Klasse, W202, BMW E36, die sind einfach nicht mehr so verfügbar. Das muss man einfach durchgehen.
Die richtig guten.
Genau. Du kannst das Ding in Sammlerzustand natürlich kaufen. Für Geld kannst du alles kaufen. Mhm. Aber wenn du wirklich sagst, okay, das muss irgendwie ein Hobby sein, was durch die breite Masse gehen kann, dann ist das mit den Modellen schon echt schwierig. Da sieht man also, ui, die sind aber krass verschwunden in den letzten Jahren. So, also das heißt, die 5.500 Euro, damit hatte ich ein Auto, mit dem ich keine TÜV-Probleme habe, wo ich aber weiß, in 2-3 Jahren bekomme ich die. Jetzt muss ich eine Grundsatzentscheidung treffen, muss sagen, ist das jetzt ein Kauf, wo ich wirklich schon jetzt weiß, ich schmeiße den irgendwann in den Müll oder nicht. So, und da ging es ja darum zu sagen, naja, nee, ich soll ja schon beides bedienen, soll ein Alltagsfahrzeug bleiben, aber natürlich mit Weitblick. Das ist ja klar, dass dieses Auto mit dem Sechszylinder, der Handschaltung, mit dieser Millimilia karierten Innenausstattung, dass das definitiv selbst nur in meiner kleinen Welt nicht wertloser wird, sondern eher wertvoller. Also musst du natürlich gucken, dass du da reinsteckst Geld, um richtig krass Rost zu entfernen. Also sind wir ganz ehrlich, für 5.500 Euro kriegst du ein Auto, was fährt, was TÜV hat, was aber in meinem Fall Rost hat. Und zwar nicht zu wenig. Ja. Und da wird es schon spannend, die 10.000 Euro überhaupt zu halten. Also alleine nach dem Kauf habe ich erstmal in eine Benzinpumpe, in einen Ölwechsel. Also so diese, also sagen wir mal so, also Ölwechselservice ganz normal, inklusive wie gesagt Benzinpumpe und neue Teile. Also allein mal so ein First Invest, dass man sagt, okay, Kotflügel ist durchgerostet, vorne links, hinten links, Heckklappe hat ein Rost, ungefähr 1.000 Euro nochmal mehr. Also sind wir schon bei 6.500 Euro. Da hatte ich die Teile da liegen, eine neue Benzinpumpe lief. So, jetzt ist aber einfach immer noch das Auto verrostet und nichts wurde an der Karosserie gemacht. Dann müssen wir die Sache nicht in die Länge ziehen. Das Fahrzeug wurde jetzt in der Karosseriewerkstatt gemacht und der ganze Spaß hat 6.000 Euro gekostet. Also das heißt, wir sind jetzt in etwa bei 12.000 Euro roundabout. Also da schon mal der Norm, also einfach nur nominell über 10.000 Euro. Und dann können wir darüber reden, kommt da nochmal ein Gewindefahrwerk rein, kommen da nochmal andere Räder rauf und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir werden realistischerweise bei diesem Auto bei 15.000 Euro rausgehen.
Was ja erstmal ein Batzen ist, wenn man das so hört. Wir haben eben gesagt, ne, wir können sowas auf dem Gebrauchtwagenmarkt in perfektem Zustand für deutlich über 10 uns besorgen, wissen dann aber immer noch nicht 100%, ob alles in Ordnung ist, aber wir landen jetzt bei deinem bei 15. Wir können ja mal, also einmal um das abzuschließen.
Genau. So, die 15.000 Euro sehen wir beim Mercedes. Wie ist das beim BMW?
Ein Zusatz noch bei dir. Ich meine, es ist gerade dabei rausgekommen, du hast die Sachen machen lassen. Ne? Also es ist natürlich auch bei den jungen Leuten mit Sicherheit ein Interesse da zu sagen, wenn ich mir so ein altes Auto kaufe, vielleicht habe ich auch Spaß daran, das selber zu machen. Ne? Die Sachen, die dabei anfallen. Das war sozusagen meine Herangehensweise. Ich habe das Auto gekauft für 4,9 und damals gewusst, dass bestimmte Sachen gemacht werden müssen. Motorlager, Bremsleitung, Benzinfilter muss neu und so weiter und so fort, zusätzlich zu den ganzen Service-Sachen. Und habe dann erstmal versucht, jemanden zu finden, der sowas für mich machen kann auf einer Basis, wo ich sage, da gehe ich gerne hin, um das machen zu lassen. Nicht im Sinne von, ich gehe zu BMW und die schreiben danach eine Summe auf, bei der ich hinten überfalle und habe das Gefühl, die wollen mir noch nicht mal einen Kaffee geben, sondern ich wollte, wenn dann, zu jemandem gehen, wo ich das Gefühl habe, ich gebe das in eine Hand, die Person macht das gut und aber vor allem auch gerne und wir sind auf Augenhöhe. Habe ich nicht gefunden. Das heißt, für mich ist da schon mal ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, wenn man sich so ein Auto aus der Zeit kauft, findet man überhaupt noch jemanden, der sowas gerne repariert. Eine Werkstatt, einen Menschen überhaupt, der sowas gerne macht. Es ist super schön, dass du zumindest für dein Karosseriethema jemand Gutes gefunden hast und bei dir so in der Hood auch jemand hast, der sich gerne noch so alten Autos annimmt. Ich in Düsseldorf habe sowas erstmal nicht gefunden.
Ich muss da kurz eingrätschen, das ist ja die Story dahinter. Das war überhaupt nicht einfach, ne? Also klar, ich habe eine Autowerkstatt in der Parallelstraße für so normale Sachen, aber dieses Thema Karosserie, da haben wir exakt den Leidensweg. Ja. Da bin ich bei Werkstätten gewesen, das fand ich so unverschämt. Also wirklich, wo ich das Gefühl hatte, die hassen das. Die hassen das alles, dass die das machen sollen.
Sag mal das Delta, was du für Preise genannt bekommen hast für die gleiche Arbeit.
Also man muss ja immer vorsichtig sein mit der ersten Prognose und dem, was es denn ist, wie beim Hausbau. Und bei mir in der Werkstatt in der Nähe, die hat dann gesagt, ja, es kostet ungefähr 3.500 Euro. Da war mir aber schon klar, so wie der ums Auto gegangen ist, hat er natürlich einmal so gesagt und wollte, ich sag mal, so eine Richtung vorgeben, um dann auch einfach einen Deal zu machen. Das fand ich schon mal gut, dass du nicht erstmal hörst, ja, haben wir ja keine Zeit, haben wir auch keinen Bock, was willst du denn da? Oft ist ja auch so, dass diese Karosseriefirmen dann auch erstmal dich in Frage stellen, dass sie sagen, Moment mal ganz kurz, warum willst denn du 10.000 Euro tief in ein 3.000 Euro Auto dich reinverschulden? Was sind das für... Also So, aber ist auch nicht der Punkt. So, da gab es ein erstes Angebot, so ich sag mal für roundabout 4.000 Euro, wo mir klar war, das wird definitiv dabei nicht bleiben, sondern das wird mehr werden. Und die Art und Weise, wie das abgefertigt wurde, war mir ein bisschen schnell.
Ja.
Weil ich wusste, das ist, jedes Auto ist unterschiedlich und da ist so ein Erfahrungsstand gut, wo der Meister oder der Typ, der das macht, gleich mal sagt, Achtung, 95er Baujahr, pass auf, da müssen wir da nochmal reingucken, zeig mal ganz kurz, weil wenn wir da jetzt nicht reingucken, dann ist die Zahl, die ich dir nenne, eigentlich Bullshit. Ist alles nicht passiert, war ich bei der nächsten Werkstatt und zwar auch über Freunde, ne? Also wir haben ja auch bei uns gesagt, wir nutzen jetzt nicht das Social Network sozusagen und lassen uns da irgendwo, ich sag mal, hin empfehlen, wo die das vielleicht zu marktunüblichen Preisen vielleicht sogar machen, sondern wir haben da einfach gesagt, nee, wir müssen das so machen, wie für den, der es genauso machen würde. Ja. Genauso machen wir das, weil ansonsten können wir nicht erzählen, was denn da eigentlich drauf, worauf es ankommt. So, und dann bin ich zu über wirklich Freunde der Familie, jetzt nicht direkt, aber ich sag mal so fünf Ecken, zu einem Karosseriebauer gegangen. Mit dem habe ich einen Termin gehabt. Dann bin ich da eine Stunde hingefahren. Dann komme ich da an, dann ist der nicht da. Also das ist jetzt, ich will das nicht überziehen, aber das ist für mich eine Kultur von, wenn ich einen Termin mit jemandem mache, dann bin ich da. Und da kam schon für mich so, war schon der erste Punkt, wo ich dachte, ich habe schon echt jetzt gerade keinen Bock, weil ich weiß, wir reden hier nicht über 150 Euro, sondern in so eine Bittstellersituation schon zu kommen. Und dann kam er, ne, und polterte auch schon erstmal direkt los, dass er das erstmal grundsätzlich ja nicht verstehen kann, was ich da eigentlich vorhabe mit dem Auto. Ist ja eigentlich nichts wert. Verstehe ich, was der meint. Aber das, so führst du nicht durch so eine Situation. Am Ende vom Lied war, und da darf ich nicht zu schwarz-weiß malen, aber da war dann so, ja, das kostet jetzt ungefähr 13.000 Euro. Damit wollte er mich natürlich abschrecken. Ne? Er wollte sagen, Achtung, mein Freund, ich will dir jetzt hier keine 6.000 Euro versprechen, danach sind 10, sondern das kann ich auch als Goodwill abheften, dass ich sage, verstehe schon, der will Awareness schaffen, dass ich sage, dass ich verstehe, was das hier für eine Operation ist. Aber trotzdem ist natürlich so ein Ding auch erstmal eine Hausnummer. Das kannst du zu dem Zeitpunkt aber nicht einschätzen, weil das ist ja auch durchaus realistisch, dass wenn jemand ein Auto komplett auseinanderreißt, dass der dann halt dafür 10.000 Euro bekommt. Oder 13. Das ist ja jetzt nicht völlig unrealistisch. Aber trotzdem für mich zu dem Zeitpunkt einfach eine Grundsatzentscheidung. Willst du das überhaupt machen oder geht das überhaupt?
Und gerade wenn wir davon sprechen, ne, wir sind immer noch dabei, das sollen Autos, oder unser Versuch ist, ob das ein Auto sein kann für jüngere Leute, die fallen bei 13.000 Euro hinten über. Wo sollen die hernehmen? Das ist selbst für uns beide eine Summe, wo wir nicht sagen würden, ja, die schieben wir jetzt einfach mal rüber für so ein Auto. Können wir nicht machen. Das ist enorm viel Geld, auch wenn es vielleicht die Arbeit wert ist, ist es nichts, wo man einfach mal sagt, ja, das habe ich jetzt, weil dann hätte ich mir auch ursprünglich ein Auto kaufen können für 20.
Total richtig. Ich will noch einen Abschluss machen zu diesem Typen. Also du hast gemerkt, dass null Empathie, aber Kasse. Fand ich richtig schlecht. Fand ich einfach von der Kultur her so schlecht, dass ich mich natürlich nie mehr bei dem gemeldet habe und dann eben einen Tipp von jemandem angenommen habe, der uns dann bei Instagram geschrieben hat. Und dann bin ich da wirklich mehrere hundert Kilometer hingefahren, habe das Auto da abgestellt, habe das machen lassen. Das sind die besagten 6.000 Euro. Da war die Vorhersage aber auch eher anders, so eher um die 5. Gut, Delta ist jetzt nicht ganz so groß.
Ist halt, in Ordnung.
Ist in Ordnung, genau. Wichtig da auch nochmal zu erwähnen, das war nur der Tipp von dem, der uns da auch folgt bei Instagram. Da gab es jetzt keine Abmachung, dass wir gesagt haben, können wir das irgendwie sponsoren und dann kriegen wir das für die Hälfte oder so. Überhaupt nicht, sondern das ist ein absolut realistischer Preis, denke ich mir. Und liegt ja auch irgendwo in der Mitte zwischen dem ersten und dem zweiten Angebot.
Aber ne, wir haben ja in der Zeit super viel miteinander immer kommuniziert. Deine Erfahrungen plus die ich gesammelt habe, die sehr ähnlich waren an vielen Stellen. Ich hatte jetzt nicht so einen ganz schwierigen Typen, aber immer alles, was ich angefragt habe, war mit sofortigen Hürden verbunden. Und das willst du nicht haben, wenn du so ein Auto abgibst, wenn du diese Kohle in die Hand nimmst, dann willst du nicht als erstes hören, macht das denn überhaupt Sinn, was du da vorhast? Das ist ja alles kompliziert, das ist alles schwierig. Ich weiß nicht, ob wir das können. Wir können das und das nicht machen. Da haben wir die Sorge, dass wir die Ersatzteile nicht mehr kriegen. Da war ich an dem Punkt zu sagen, alles klar, darauf habe ich keinen Bock. Weder möchte ich diese enorme Summen an Geld noch dazu in die Hand nehmen, noch habe ich Bock dazu. Und dann war meine Entscheidung zu sagen, okay, bei meinem Auto, da kann ich ja einmal ganz kurz abholen, mein Auto, wie gesagt, auch 4.9, aber sofort klar, dass bestimmte Dinge daran zu machen sind. erstmal technischer Natur, Motorlager, Benzinfilter, Sachen, wo man sagt, klingt jetzt erstmal nicht nach viel Geld, plus aber das gleiche Thema wie bei dir, Rost. Ich habe gewisse Roststellen schon gesehen, gewisse neuralgische Punkte wie Wagenheberaufnahmen sollten schon gemacht sein an dem Auto. Das konnte man auch erkennen, dass da schon mal einer dran war, dass man so sagte, ja, okay, die gewisse Punkte gibt's, hoffentlich, in Klammern wahrscheinlich, nichts Strukturelles. Hat sich natürlich nachher anders rausgestellt. Aber bevor ich das wusste, dass der Rost so schlimm ist, habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe das Thema selbst an. Die Roststellen, die da sind, das kriege ich irgendwie mit Hilfe vom Internet und vielleicht auch von Freunden gewuppt, genauso auch die anderen Sachen. Und habe dann ja das Glück gehabt, dass wir im Freundes- und Bekanntenkreis den lieben Albert haben. Albert kennt vielleicht der ein oder andere, der hat ganz lange für Vox Automobil auch gearbeitet. Albert ist Ingenieur und leidenschaftlicher Schrauber seit Jahrzehnten und einfach auch inzwischen ein guter Freund. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob er mich unterstützen kann, weil er hat eine Bühne, er hat eine gut ausgestattete Werkstatt bei sich, dass ich sagen konnte, da weiß ich, ich kann jetzt hier loslegen und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, habe ich zumindest Support. Und habe aber dann natürlich super schnell in der Arbeit mit ihm festgestellt, das ist nicht, ich mache hier viel und Albert supportet ein bisschen, sondern es geht ganz schnell in die Richtung, okay, Albert muss super viel helfen, weil super viele Dinge dann halt doch aufploppen, wo du als Laie, und ich bin kein versierter Schrauber, ich habe einen Ölwechsel beim Motorrad gemacht und hier und da mal was an meinem Motorrad geschraubt und kann auch einen Schraubenzieher bedienen und ein Loch in die Wand bohren, das schon, aber dann kommst du halt an Punkte zu sagen, okay, hier entsteht ein Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Und wenn ich das in einer Mietwerkstatt oder zu Hause mit zwei Auffahrrampen unterm Auto versucht hätte zu machen, da wäre ich 40 Mal in den Baumarkt gefahren, um mir irgendwelches neues Werkzeug zu kaufen, um dieses Problem überhaupt zu beheben. Das heißt, du merkst ganz, ganz schnell, alleine so ein Auto wieder herzurichten als 0815-Schrauber, nenne ich mich mal, geht nicht. Punkt. Kannst du nicht machen. Du kannst, wenn du kleinere Rostflecken hast, die laienhaft mit einem Internetvideo auf jeden Fall wegkriegen. Aber wenn du am Punkte kommst, und das nehme ich jetzt einfach mal als ganz schnelles Beispiel, diese Motorlager, allein die Schraube vom Motorlager rauszumachen, im Internet jedes Video, ja, setzt da an, schraubst du raus, ist es raus. Jedes Video. Mein Auto, ich konnte noch nicht mal ansetzen, weil keine einzige Nuss so da drauf gepasst hat, weil es durch einen Querlenker geht, ging nicht. Alle, die nachher, ich habe das ja dann auch bei Instagram gepostet, alle haben nachher geschrieben, bei mir geht das, ja, ist schön, glaube ich euch auch, bei mir ging es nicht. Und die einzige Lösung war, eine Nuss an der Drehbank abzudrehen, dass sie schmaler wird, dass sie durch den Querlenker durchpasst und dann auf die Mutter genau drauf geht und ich die Mutter auch rausschrauben kann, weil beim Rausschrauben immer die Nuss eigentlich auf den Querlenker aufgelegt hat. Also, ist jetzt viel Technisches, vielleicht kann sich der ein oder andere vorstellen, aber das sind Probleme, die kommen immer wieder. An den verschiedensten Stellen immer wieder kommen diese Probleme und da brauchst du jemanden, der zum Beispiel in dem Fall eine Drehbank hat, du brauchst aber manchmal auch einfach nur vier Hände, deshalb ist mein Fazit daraus, alleine das machen, nur wenn du ein wirklich versierter, super Schrauber bist und hast eine gut ausgestattete Werkstatt, wenn du ein Laie bist wie ich, hol dir jemanden dazu, mit dem du das gerne machst, der diese Fähigkeiten und dieses Material besitzt, dann ist das auf jeden Fall machbar. Und jetzt kommen wir da abschließend gerade zu dem Thema, an dem ich jetzt noch an dem Auto sitze, ist das Thema Rost. Das war genauso umfangreich wie bei dir. Leider dann mit dem Abpellen der ganzen Unterbodenschutzscheiße und so weiter, hast du dann gesehen, okay, der ist durch. Schwellerspitzen vorne, hinten, durchgerostet, Riesenlöcher. Dann kommst du für das Problem, du musst einen Schweller raustrennen. Nochmal, ich penetriere das jetzt, ich bin Laie. Mit einer Flex an ein Auto ranzugehen, ist nicht meine Baustelle. Aber auch das haben wir jetzt gelöst, auch das ist machbar. Aber du musst jemand haben, der das schon mal gemacht hat. Aber, und das ist ja die sehr positive Seite, ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht. Ich habe alles bezahlt, was an Material sozusagen zu bezahlen ist dafür, aber hatte keine Arbeitsstunden. Das heißt, ich habe jetzt nach dem Beheben aller meiner Probleme vielleicht nochmal 1.000, 1.500 Euro, ich muss das noch ganz genau zusammenrechnen, nochmal investiert in das Auto. Mehr nicht. Das ist dann aber auch eine Summe, das kann sich auch ein junger Mensch noch leisten. Es ist trotzdem, auch 1.500 Euro sind viel Geld. Das musst du ja auch nicht jetzt sofort investieren. Das ist ja bei mir auch seit Oktober habe ich das Auto und bin seit Oktober dran und mache das immer stückweise. So wie ich Zeit habe, so wie ich Lust habe, so wie ich mit Albert mich hier verabreden kann. Das sind halt die Punkte, das macht ja auch selten einer, sei denn er will unbedingt sein Auto über den Winter aufbauen. Du kannst das ja über die Zeit machen und über die Zeit bekommt man das hin. Und das war für mich ein sehr interessanter Punkt zu sehen. Also abgesehen davon, dass es exorbitant viel Spaß macht und einem super viel Erfahrung bringt, sowas zu machen, weil es auch einem die Furcht vor vielen Dingen nimmt, ist es einfach schön zu sehen, dass man sich so ein Auto erhalten kann. Und das finde ich irgendwie auch schön an der Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Man kann einmal sehen, wie kannst du das lösen, wenn du das Geld dafür in die Hand nehmen kannst, und wie kannst du das lösen, wenn du das Geld dafür nicht in die Hand nehmen kannst. Und es ist schön, dass beide Wege zum Ziel führen. Da kann man noch viele Extrapunkte natürlich dranbringen. Ersatzteile sind zu kriegen, aber ich habe super viele Ersatzteile bestellt, die nicht gepasst haben, obwohl sie genau für dieses Auto passen sollten. Ich habe super viel ausprobieren müssen einfach. Es gibt nicht einfach immer diese Generallösung, dass du einfach sagen kannst, das ist es. Wenn man jetzt da noch einen Punkt mit dazu nimmt, da hast du auch eine andere Situation als ich. Du hast eine Garage, wo mehr als ein Auto reinpasst. Die habe ich nicht. Das ist auch ein Punkt für junge Leute, den sie bedenken müssen. Ich muss dieses Auto höchstwahrscheinlich in Zukunft auf der Straße stehen lassen. Das heißt, ich will dieses Auto auch so hinbauen, dass es das überlebt, das ganze Jahr auf der Straße zu stehen. Das sind alles Punkte, die muss man in dem gesamten Kontext mitbedenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Laienreparatur nicht so gut hält. Vielleicht, wir werden es erleben, wie die Reparatur deines Experten.
Weiß man nicht.
Vor allem aber ja auch, weil dein Auto in einer anderen Situation geparkt sein wird. Aber ne, das ist mir alles bewusst und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass ich das, was ich jetzt gemacht habe, habe ich gemacht. Es kann aber sehr gut sein, dass in 3-4 Jahren ich nochmal was daran machen muss. Dessen bin ich mir bewusst, das nehme ich in Kauf. Fein. Und ich glaube, diese Unterschiede sind, glaube ich, auch wichtig zu verstehen und mitzunehmen. Das ist eine wichtige Erfahrung, um zu überlegen, ob solche Fahrzeuge auch in Zukunft weiter erhalten werden können. Ich würde es jetzt mal so versuchen zusammenfassen, auf der Schiene, die du gegangen bist, könnte es sein, dass das schwieriger wird, weil es vielleicht weniger Leute gibt, die sowas machen.
Das ist ja genau die Kernfrage jetzt wieder, ne? Dass wir sagen, wenn wir jetzt der Logik folgen, dass also die jungen Menschen, Gen Z, vom Auto sich abwenden, dass dann hinten dran hängt, okay, dann wird es halt auch keine Karosseriewerkstätten mehr geben. Das ist ja eine ganz logische Konsequenz. Und gerade weil wir ja nochmal zurückspringen müssen zum Thema die Fahrzeuge, die da also gefragt sind, das muss man ja einfach nochmal so deutlich sagen, das sind genau die Fahrzeuge, die da gefragt sind, sind exakt die Autos, die wir uns exemplarisch für dieses Experiment gekauft haben.
Ja.
Um zu gucken, was kostet denn eigentlich so ein bezahlbarer Traum eigentlich wirklich? Weil Gen Z oft finanziell daran scheitert, sich genau so ein Auto zu kaufen. So. Und wir haben jetzt schon fast ja einen Projektabschluss, wo wir diese Frage beantworten können. Bei mir haben wir gesagt, das sind ungefähr 15.000 Euro. Darauf wird es hinausläufen. Dann ist das Fahrzeug so, dass du es nur noch servicen musst. Bei dir kannst du ja mal eine Prognose machen. Wo wirst du wahrscheinlich landen?
Auf jeden Fall deutlich unter 10.000 Euro. Höchstwahrscheinlich irgendwo um die 8.
Okay, also du hast quasi, müssen wir mal zusammenzufassen, wir haben ja E36 Sechszylinder, ne? 323 Kurzheck und Sechszylinder C-Klasse. Relativ vergleichbare Autos, unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn du selber machen kannst, kannst du die Kosten fast halbieren, sag
ja.
ich mal.
Ja.
Wenn du es machen lässt, dann bist du eben dementsprechend bei 15.000 Euro. Ich glaube, das ist auch eine realistische Einschätzung. Ich weiß es nicht, ne? Ich kann das nicht einschätzen, aber ich hoffe, dass das zumindest Aufschluss gibt den Leuten, die sich da mit auseinandersetzen, dass wir sagen, dass, weil wir das gemacht haben, um zu klären, geht das oder geht das nicht. Das muss jetzt jeder für sich selber natürlich an der Stelle entscheiden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Orientierungspunkt ist, zu wissen, alles klar, ich kann so ein Ding machen für unter 10.000 Euro, wenn ich es für 5 kaufe. Oder halt lande beim Machen dann bei 15.000 Euro. Das wäre ja beim BMW nichts anderes. Wenn du den machen lassen würdest, wärst du da ja auch bei 15.000 Euro. Also man kann diese 15.000 Euro rund, denke ich mir, als Orientierung setzen. Und damit, glaube ich, sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus für die jungen Leute, wenn die Zahlen so stimmen, dass die im Schnitt 16.000 Euro ausgeben für ein erstes Auto.
Genau. Ich würde das einmal so zusammenfassen, dass wenn wir unsere zentrale Frage nochmal nehmen und sagen, killt die Gen Z die Autokultur oder beziehungsweise ist da überhaupt kein Interesse mehr da, stellen wir fest, das Interesse ist ganz klar da. Es hat sich ein bisschen verschoben natürlich Richtung anderer Modelle. Und die Verfügbarkeit der Autos ist auch da. Aber ein entscheidender Faktor ist das Thema Geld, wo wir aber in unserem Selbstversuch gemerkt haben, das geht für eine Summe, die auch junge Leute sich leisten können. Wenn man jetzt das Gefühl hat, da ist ja schon ein kompletter Deckel drauf eigentlich auf dieser Beantwortung unserer Frage, da würde ich gerne noch eine Sache mit in den Ring schmeißen, die super vielen, glaube ich, direkt in den Sinn kommt, uns aber vielleicht nicht unbedingt direkt, und das ist das Thema Zukunftsperspektiven. Zukunftsperspektiven nicht, ob das Auto morgen weggerostet ist, sondern ob ich das Auto morgen noch fahren darf. Weil wir müssen diesen politischen Layer zumindest einmal kurz ansprechen, weil er natürlich omnipräsent ist. Weil alle immer darüber sprechen, CO2-Ausstoß und so weiter, was auch alles gut und richtig ist. Einmal zumindest mal kurz anschneiden, ob es eine Variante gibt, dass ich diese Autos, die wir uns da jetzt gekauft haben, vielleicht in Zukunft nicht mehr fahren darf. Da würde ich, um das einmal kurz vorwegzunehmen, schon mal sagen, erstmal sehe ich da keine Veranlassung. Natürlich gibt es da Vorstöße von gewissen Instituten zu sagen, hier Abwrackprämie für alle Autos, die 15 Jahre oder 20 Jahre und älter sind, nimm die Kohle und kauf dir irgendwas Neues und in Anführungsstrichen Grüneres. Das sehe ich aber nicht, dass das politisch wirklich passieren wird. Alles, was Euro 7 und Verbrennerverbote angeht, hat sowieso nichts mit klassischen Autos zu tun. Das müssen wir auch erstmal so sehen. Natürlich kann sich das ändern, sehe ich aber nicht passieren. Ich glaube, das Einzige, was für mich bei Zukunftsperspektiven und bei der natürlich sehr umweltbewussten jungen Generation bleibt, ist ein gewisser, ich will ihn mal ein gesellschaftlicher Druck nennen oder eine gesellschaftliche Ebene darüber, dass man sagt, okay, kann ich denn so ein Auto, was natürlich mehr Sprit verbraucht als irgendein modernes Auto, aktuell noch fahren mit einem guten Gewissen? Das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitsentscheidung. Du kannst das bis ins Letzte durchrechnen in CO2-Ausstößen und wie lange fährt das Auto schon, und wenn ich mir jetzt genau so ein Auto in neu kaufen würde, was ist denn da mit Produktion des Autos und CO2 und so weiter? Ich glaube, das kannst du bis ins Schlimmste treiben. Ich glaube, um es ganz runterzubrechen, es gibt keinen Grund zu sagen, ein altes Auto kannst du aus Umweltgründen aktuell nicht mehr fahren.
Überhaupt nicht. Ich glaube, da schließt sich der Kreis auch so ein bisschen. Also wenn wir noch mal ganz kurz nochmal zurückspringen, dass wir sagen, okay, wir sehen, die Zulassungszahlen sprechen also eine andere Sprache und widersprechen der These, dass junge Leute vom Auto weggehen. Und dann sehen wir im Speziellen, sind Fahrzeuge gefragt, die wir so in den letzten Jahren nicht so auf dem Schirm hatten, aber eben, um sie nochmal so zu nennen, E36, Sechszylinder-Handschalter, Golf GTI, klar, manuell, C-Klasse, W202, Sechszylinder, im Idealfall Handschalter. Das sind die Wunschautos dieser jungen Generation. Das deckt sich dann auch mit der Wahrnehmung aus unserer Bubble. Das sind die Zahlen auf der einen Seite und das, was wir sehen mit Menschen, die uns begegnen, die genau Sechszylinder BMW fahren, in dem Fall dann vom Opa übernommen. Da entstehen dann aber schöne Driftvideos nachts. Das ist ja schon mal, also ne, das ist ja die Frage gewesen, ist das jetzt eine Ausnahme so? Oder ist das wirklich, lässt sich das abbilden auf mehr? Und das zeigt schon, das lässt sich abbilden auf mehr. Und beide Wege scheinen ja auch zu gehen. Also, dass man sagt, okay, man macht viel auch in Eigenregie. Da ist ja so ein bisschen autodidaktisches Vorgehen auch notwendig. Wie mache ich eine Zylinderkopfdichtung? Wie wechsle ich eine Bremse? Das sehe ich bei denen auch passieren. Also,
was auch wieder Nachhaltigkeitsgedanke ist, ne? Den will ich nur noch mal mit da reinwerfen, etwas zu erhalten ist immer sinnvoller, als was Neues zu kaufen. Warum diese wirklich schönen Autos, toll funktionierenden Autos wegschmeißen, wenn es machbar ist, die zu erhalten? Und heute hast du noch ganz andere Technologien, um Dinge zu erhalten. Heute gibt es 3D-Druck und Co., wo du Dinge wieder zurückbringen kannst, wo es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gab. Also dieser Gedanke, den darf man nicht außer Acht lassen bei alten Autos, wie sinnhaft es ist, diese Dinge so lange wie möglich zu erhalten.
Und ich glaube, umso weiter wir so durch dieses Thema durchgehen, umso mehr sehen wir ja, dass das also gar kein Widerspruch ist, die jungen Leute und die alten Autos, sondern dass das immer mehr Sinn ergibt. Genau der Punkt, ne? Du hast ja gesagt, die Gen Z ist so die ökologisch sensibelste Generation. Und das ist ja, macht ja dann total Sinn zu sagen, man schmeißt nichts weg und man zerstört dann da keine Werte, sondern man erhält sie. Ich glaube auch, dass das im Übrigen, und das ist eine These, die, da bin ich ganz klar, ich glaube, dass diese Erzählung, die Kids aus den Autos rauszutilgen, genau diesen Druck erst verursacht, dass sie sich vielleicht in irgendeiner Form rechtfertigen müssen. Bullshit. Kein Mensch macht diese CO2-Rechnung wirklich auf, sondern da ist die Faszination für das alte Auto und dass das Sinn ergibt, weil das ein Auto ist, was es einfach schon gibt.
Schon lange
gibt, das ist ein No-Brainer. Das heißt also, wenn du aus irgendeinem Grund ideologisch davon überzeugt bist, dass du das alles weghaben willst, dann fängst du natürlich an, solche Geschichten zu erzählen, dass die Kids keinen Bock mehr auf Autos haben. Erzählst denen dann irgendwas von CO2-Bilanzen und sauberen Autos und schon bist du da, dass die sich dann diese Fragen stellen. Wir merken, sie stellen sie sich nicht, zumindest nicht in der erwünschten Art und Weise. Das finde ich ist schon mal echt Good News an der Stelle.
Definitiv.
Meine Grundannahme ist, dass natürlich sich gewisse Grundfaszinationen, die sind in uns so verankert, dass sie sich durch die Generation weitergeben. Das heißt, egal welche, ich sag mal, welcher Zeitgeist gerade herrscht, gewisse Dinge kriegst du so nicht raus. Kleine Kinder gucken immer schönen Autos hinterher. Egal, ob das jetzt Elektroautos sind oder Verbrennerautos. Wenn was visuell oder irgendwie reizvoll ist, vielleicht auch vom Klang, dann ist das was, was die Menschen anspricht, obwohl sie noch überhaupt keinen Wertekosmos in die Richtung ausgeprägt haben. Junge Leute, denen nachgesagt wird, sie interessieren sich nur fürs Handy, beweisen nachhaltig, dass sie sich für analoge Dinge, ich sag's jetzt mal, ich schränke es jetzt mal erstmal ein aufs Auto, du hast da noch eine Folgethese draus, interessieren. Und dann ist das genau so wie bei uns. Wenn wir sagen, wir haben uns früher für Golf 1 GTI interessiert oder Autos, die wir nie selber im Familienkreis besessen, gefahren sind, nie erlebt haben, sondern die gab es vor uns. Das heißt, der Reiz an so analoger Technologie oder Technologie generell an Autos in dem Fall, der ist, und das ist meine These, der funktioniert losgelöst von der Chronologie der Zeit. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber wenn wir jetzt heute dastehen und sagen, wir können eigentlich alles, wenn wir die Technik um uns sehen, MacBook, iPhone, Tesla, und wir richten mal den Blick nach vorne, dann können wir jetzt schon abstrahieren, welche Technologie wird uns in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren erwarten. Das können wir schon formen in unserer Fantasie. Das heißt, das, was da kommen wird, wird uns sehr wahrscheinlich nicht überraschen, weil es in etwa unserer Fantasie und unserem Szenario entspricht. Wenn ich aber zurückgucke, bricht das, was schon da war, natürlich mit dem aktuellen Status quo, weil es überhaupt nicht den Zwang hat der aktuellen Zeit. Das heißt, die Erfahrung, dieses Auto zu fahren, Sechszylinder, Handschalter, das ist so fresh, weil es eine völlig andere Erwartung mir bringt. Und darin wird immer der Reiz liegen. Also das heißt, 2055 wird es total spannend sein für die Kids, ein Tesla Model 3 zu fahren. Weil die sagen, ich hoffe nicht ein Tesla Model 3, das muss ich mal ganz klar so sagen, sondern ich hoffe, es wird irgendwie ein 2026er Golf GTI sein, den sie dann feiern. Aber dass genau dieser Reiz wieder zurückgeht, dass man sagt, ey, irgendwie überrascht mich dieses Gefühl und ich will ein neues Gefühl haben und nicht ein erwartbares. Und deine These geht ja noch sogar weiter, dass nämlich auch andere analoge Sachen da eine Rolle spielen.
Korrekt, es gibt Studien dazu, dass so, ich nenne sie mal übertrieben, historische Nostalgie eine extreme Macht oder Kraft auf junge Leute ausüben kann. Das siehst du in extrem vielen verschiedenen Aspekten. Das kann sehr gut das Thema Auto sein, was wir gerade besprochen haben. Aber nimm einfach mal eine analoge Kamera. Nimm ein analoges Bild, ein Bild, was kriselig ist, ein Bild, was unperfekt ist. Das ist etwas, was einen extremen Reiz auf junge Leute ausübt, weil sie Unperfektes, Charaktervolles, Außergewöhnliches, Analoges, Lebendiges nicht mehr kennen. Sie werden groß mit einem Handy in der Hand, mit einem Computer und einem Fernseher, wo alles perfekt ist. Die Bilder sind gestochen scharf. Alles ist teilweise schon KI generiert und alles ist besonders. Aber alles ist auch immer nur ein Wimpernschlag. Es ist da, es ist wieder weg. Es ist da, es ist wieder weg. Dinge, die konsistent sind, Dinge, die bleiben, Dinge, die haptisch sind, sind Dinge, die ihnen viel mehr Stabilität und Sicherheit bieten als die Schnelllebigkeit des Internets, des Handys und von schnellen Bildern. Und das ist belegt, dass diese Beständigkeit etwas ist, wonach die jungen Leute greifen, wonach sie streben und was sie brauchen, weil es ihnen auch eine emotionale Stabilität gibt. Wir müssen uns jetzt einfach mal als ältere Generation vorstellen, was das für eine Informationsflut ist, die die jeden Tag reingeballert bekommen. Da existiert keine Stabilität. Das, ne, das Durchswitchen durch TikTok-Reels ist entschieden in 0,1 Sekunden und dann das nächste und dann das nächste. Da ist, hat nichts Stabilität. Nichts bleibt, nichts ist langfristig. Und die merken aber in sich selber, ohne dass sie diese Zeit selber wirklich physisch am Körper erlebt haben, dass das Dinge sind, die sie dann doch wieder haben wollen. Das ist dieser Blick, den du gerade gesagt hast, der Blick zurück zu etwas, was sie selber nicht erlebt haben. Danach greifen sie jetzt, weil sie das wieder haben wollen, weil sie diese Stabilität brauchen. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt bei der Beantwortung unserer Frage. Die killen das nicht, die killen nicht die Autokultur, die sehnen sich nach der Autokultur, die wir noch erlebt haben oder die schon vergangen ist, weil das, was im Moment neu nachkommt, für sie nichts Spannendes, nichts Langfristiges, nichts Erlebbares ist, sondern eigentlich nur das, was sie jeden Tag auf dem Handy kriegen, kriegen sie auch in modernen Autos. Brauchen sie nicht. Sie wollen was anderes. Sie wollen die analoge Kamera. Sie wollen das Erlebnis analog haben, erspüren können, damit es ihnen einen gewissen Halt gibt. Und das ist, glaube ich, was für mich zumindest, weil du mich ganz anfangs auch gefragt hast, wie ist das für dich, dieses Gefühl? Und es ist, ich hatte eher das Gefühl, dass das so eine Mauer zwischen junge Leute und die ältere Generation treibt. Wenn ich das höre, weiß ich, ich kann mich morgen, aber auch noch in 10, 15 und auch 30 Jahren auf ein Autotreffen stellen und da steht ein 18-Jähriger oder 16-Jähriger neben mir und wir können uns in die Augen gucken und feiern das Gleiche. Und das ist ja ein viel schönerer Gedanke, das Zusammenbringen von Generationen und dass er auch, du kannst es auch auf eine nächste gesellschaftliche Ebene heben. Das wird auch genauso sein, wenn irgendwie zwei Leute sich treffen, die beide gerne fotografieren. Und der 16-Jährige da mit seiner analogen Kamera steht und der 65-Jährige sich freut, dass er eine alte Leica hat. Das kannst du in alle Ebenen spielen und das ist doch viel schöner, dass das uns alle zusammenbringt, als zu sagen, hier ist die Mauer, die haben kein Interesse, ihr steht da, wir stehen hier.
Das ist eigentlich schon wieder ein richtig schönes Schlusswort, aber genauso wie du das sagst, überkommt mich die Erkenntnis jetzt auch, dass wie wirklich, will das nicht überhöhen, aber wirklich wie entscheidend das ist, mal mit diesem Bullshit aufzuräumen. Ne? Also wirklich, wo du sagst, das ist ja schon so fast agendahaft gepredigt worden, dass es die Generation gibt und die Generation, da wird eine Mauer hochgezogen, da wird der eine gegen den anderen ausgespielt. Was da die Zielstellung bei am Ende gewesen sein soll, kann ich dir nicht sagen. Aber die 3, 4 Hard Facts, die haben wir widerlegt.
Ja.
Und dass wir da sagen, ey, diese Generationskluft, die gibt's eigentlich so gar nicht. Und das kommt alles so, wie es soll und gute Sachen bleiben gut. Ich finde, das ist die wichtigste Erkenntnis und ich hoffe, dass wenn ihr da draußen irgendwie d'accord geht mit dieser doch jetzt optimistischen Perspektive, erzählt das weiter. Also teilt auch den Podcast gerne, das ist unsere Währung, sagen wir ja auch immer, an alle, die jetzt richtig Bock auf 90er Jahre Youngtimer haben, die sollten auf jeden Fall die unterstrich Marshalls auf Instagram abonnieren. Und schreibt uns auch wirklich gerne, wenn ihr da zu diesen beiden Projekten noch mal mehr Infos haben wollt. Weil ich glaube, der bezahlbare Traum von einem Klassiker, der ist absolut greifbar und der ist absolut da. Also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr da noch mal ein bisschen Input braucht. Helfen wir gerne, gerne weiter.
Und wenn ihr Papas oder Mamas seid von 15, 16, 17-Jährigen, hört vielleicht den Podcast mal mit denen zusammen. Und die sollen doch euch mal sagen, ob die das so unterstreichen können, was wir hier so gesagt haben oder ob das für die eine ganz andere Richtung geht. Und schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt ihr einen rein, eure Söhne und Töchter gerne auch. Also es würde mich wirklich interessieren, auch dazu mal die Stimme von jüngeren Leuten zu hören und auch von älteren. Also packt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge.
So ist es.
Dankeschön.
Ciao, ciao.